Hallo und herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast. Und es steht ein ganz neuer Monat in den Startlöchern. Der September klingt irgendwie nach Herbst und nach, haben Sie eigentlich schon Kalender? Für mich ist es meine letzte Woche vor meinem Urlaub von der Arbeit in der Apotheke. Also mobilisieren wir heute nochmal alle Kräfte und sprechen über das, was es so Neues gibt in der Welt der Apotheke. Neuigkeiten gibt es bei zwei Inhalatoren, die demnächst umweltfreundlicher sein sollen, und beim Wirkstoff Semaglutid. Von dem könnten nämlich auch Menschen mit Typ-1-Diabetes profitieren. Außerdem gibt es heute ein Fresh-Up zur PrEP und wir gehen der Frage nach, welche Rolle Ernährung bei Morbus Crohn spielt. Ich bin Benedikt Richter, ich freue mich, dass ihr da seid und wir legen jetzt los. Die COPD-Inhalatoren Trixeo Eros 4 und Riltrava Eros 4 sollen demnächst umweltfreundlicher werden. Trixeo und Riltrava sind zugelassen für Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer COPD. Sie enthalten eine Triple-Kombination aus Formoterol, Budesonid und Glycopyronium. Dosiert wird mit zweimal täglich zwei Sprühstößen. Was war an denen jetzt bisher nicht so umweltfreundlich? Konkret geht es um den Fluorkohlenwasserstoff Norfluran. Der fungiert als Treibmittel in den Inhalatoren und soll gegen E1333 Tetrafluorpropen ausgetauscht werden. Da hatte ich übrigens gerade keinen Sprachfehler, ist tatsächlich 1333. In Großbritannien und Nordirland ist das schon im Mai 2025 von der dortigen Arzneimittelaufsichtsbehörde MHRA genehmigt worden. Bei uns hat der Humanarzneimittelausschuss der EMA, das CHMP, sich ebenfalls bereits dafür ausgesprochen. Die finale Entscheidung darüber fällt aber die Europäische Kommission. Es gibt so einen kleinen Wermutstropfen. Das MHRA sagt zwar, dass das neue Treibmittel ein Treibhauspotenzial von nahezu Null hat. Allerdings handelt es sich dabei um eine perfluorierte Alkylverbindung, ein PFAS. Und wer letzte Woche zugehört hat, der wird sich erinnern, das ist eine sogenannte Ewigkeitschemikalie. Trixeo Eros 4 und Riltrava Eros 4 werden damit laut EMA zu den ersten inhalativen Arzneimitteln in der EU, die ein Treibgas mit niedrigem Treibhauspotenzial enthalten. Das neue Treibmittel habe ein 1000-fach niedrigeres Potenzial zur Erderwärmung beizutragen als das bisherige, wobei die physikalischen Eigenschaften ähnlich seien. Auch hätten Studien belegt, dass die neuen Formulierungen der beiden Inhalativa gleich sicher und äquivalent wirksam seien wie die ursprünglichen Zusammensetzungen. So, fragt man mal so auf der Straße rum, was eigentlich der Unterschied zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2 ist. Dann wird man wahrscheinlich als Antwort sowas bekommen wie: Typ 2, das ist Altersdiabetes, den bekommt man, wenn man ungesund lebt. Und Typ 1, das ist der, den die schlanken Menschen bekommen. Vor allem seit es Ozempic, Mounjaro und Co. gibt, scheint sich dieses Denken zu manifestieren. Als PTA wissen wir, dass Diabetes nicht so einfach funktioniert. Adipositas ist auch bei Menschen mit Typ-1-Diabetes ein zunehmend relevantes Thema mit Folgen für Insulinbedarf und kardiometabolischem Risiko. Und ansonsten ist es so, Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem die insulinproduzierenden Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört, was zu einem völligen Fehlen von Insulin führt. Der häufigste Erkrankungsbeginn liegt meist in der Kindheit oder Jugend. Die Krankheit kann aber auch noch im Erwachsenenalter auftreten. Die Folge ist ein absoluter Insulinmangel, der unbehandelt zu hohem Blutzucker, Gewichtsverlust und im schlimmsten Fall zur lebensbedrohlichen Ketoazidose führt. Die Therapie besteht aus einer lebenslangen Insulinersatzbehandlung. Semaglutid spielte für Typ-1-Diabetes bisher eigentlich keine Rolle. Es wird normalerweise bei Typ-2-Diabetes zur Appetitkontrolle, Insulinfreisetzung und Gewichtsabnahme eingesetzt. Die aktuelle AdJust-1-Studie prüft erstmals systematisch, ob Semaglutid als Ergänzung zu automatisierten Insulinabgabesystemen sowohl die Blutzuckerkontrolle als auch das Körpergewicht bei adipösen PatientInnen mit Typ 1 verbessert. Ziel ist es, die Wirksamkeit und Sicherheit von Semaglutid in dieser spezifischen Patientengruppe zu beurteilen. Die randomisierte Doppelblindstudie dauerte 26 Wochen und umfasste 72 Erwachsene mit Typ 1 Diabetes. Die hatten einen BMI größer gleich 30 Kilogramm pro Quadratmeter und nutzten ein automatisiertes Insulinabgabesystem, das heißt eine Insulinpumpe und einen Sensor zur kontinuierlichen Glukosemessung. Die eine Gruppe bekam Semaglutid, die andere ein Placebo. Primäres Ziel war ein zusammengesetzter Endpunkt. Der bestand aus einer verbesserten glykämischen Kontrolle und eine gleichzeitige Gewichtsabnahme von mindestens 5%. In der Semaglutid-Gruppe erreichten 36% der Teilnehmenden alle Kriterien des primären Endpunkts. In der Placebo-Gruppe hingegen gelang dies keiner einzigen Person. Der HbA1c-Wert sank im Schnitt um 0,3 Prozentpunkte. Die Zeit im Zielbereich der kontinuierlichen Glukosemessung nahm um 8,8 Prozentpunkte zu. Die Teilnehmenden, die Semaglutid erhielten, verloren im Durchschnitt 8,8 Kilogramm mehr als jene mit Placebo. Bei den Sicherheitsparametern zeigte sich kein erhöhtes Risiko. Schwere Hypoglykämien traten in beiden Gruppen vereinzelt auf. Eine diabetische Ketoazidose wurde während der Studie nicht beobachtet. Jetzt müssen wir aber auch drüber sprechen, welche Schwächen diese Studie hatte. Zum einen die Teilnehmerzahl. 72 ist eine relativ kleine Gruppe, das muss man bei der Interpretation durchaus berücksichtigen. Und die Studiendauer war mit 26 Wochen vergleichsweise kurz, sodass keine Aussagen über die Langzeitsicherheit oder die Nachhaltigkeit der Effekte möglich sind. Hinzu kommt, dass nur adipöse Erwachsene mit Typ-1-Diabetes und gleichzeitigem Einsatz eines AID-Systems eingeschlossen wurden. Das bedeutet, auf jugendliche, normalgewichtige PatientInnen oder Menschen ohne moderne Diabetestechnologie sind die Ergebnisse nicht automatisch übertragbar. Damit repräsentiert die Studienpopulation nur einen Teil der Menschen mit Typ-1-Diabetes. Und es bleibt die Frage offen, wie sich der Insulinbedarf über längere Zeit entwickelt und ob es eventuell doch zu einem erhöhten Risiko für Ketoazidosen kommen könnte. Die ADJUST-1D-Studie liefert jedoch insgesamt erstmals überzeugende Evidenz, dass Semaglutid bei erwachsenen, adipösen Menschen mit Typ-1-Diabetes unter AID-Therapie gleichzeitig die glykämische Zielreichweite verbessert, Hypoglykämie nicht verstärkt und eine deutliche Gewichtsabnahme bewirkt. Für eine klinische Aufnahme wären größere, längere regulatorische Phase-3-Studien nötig, die auch Sicherheitsaspekte und den praktischen Einsatz im Versorgungsalltag genauer beleuchten. Es zeigt aber mal wieder, dass Semaglutid mehr ist als ein Lifestyle-Medikament und es wird spannend, was Forschende noch so alles herausfinden in den nächsten Jahren. Im nächsten Thema geht es um ein Medikament, das meinen Arbeitsalltag maßgeblich bestimmt. Da ich in der Schwerpunktapotheke für HIV und STI arbeite, gebe ich natürlich mehrmals am Tag die PrEP ab, die Präexpositionsprophylaxe gegen HIV. Rund 40.000 Menschen nahmen Ende 2024 die PrEP ein. Deshalb nehme ich euch heute mal mit in meinen Arbeitsalltag und wir reden über die PrEP. In Deutschland haben manche Menschen ein höheres Risiko, sich mit dem humanen Immundefizienzvirus zu infizieren als andere. Dazu gehören Männer, die Sex mit Männern haben, aber in keiner oder in einer offenen Beziehung sind, sowie Transpersonen und auch SexarbeiterInnen. Seit September 2019 übernehmen die gesetzlichen Krankenversicherungen für Risikogruppen alle Kosten der Prophylaxe. Fast immer ist die PrEP ein Kombinationspräparat aus Emtricitabin und Tenofovir. Das Original heißt Truvada, wird heute aber kaum noch abgegeben, weil es Generika gibt. Zugelassen ist die Einnahme einer Tablette täglich. Tabletten sind relativ groß, deswegen sollten sie möglichst zu einer Mahlzeit eingenommen werden. Laut Fachinformationen ist es auch möglich, die in ca. 100 ml Wasser, Orangen- oder Traubensaft aufgelöst zu trinken. Nicht zugelassen, aber dennoch verbreitet ist bei Männern auch die anlassbezogene Einnahme. Laut der französisch-kanadischen IPERGAY-Studie ist bei Männern auch folgendes Einnahmeschema wirksam. 2 bis 24 Stunden vor dem geplanten ungeschützten Verkehr sind 2 Tabletten einzunehmen und an den 2 darauffolgenden Tagen jeweils eine Tablette. Das macht ein Schema von 2 plus 1 plus 1. Auch die gültige S2K-Leitlinie HIV-Präexpositionsprophylaxe klärt darüber auf. Genügend Daten über die Wirksamkeit des anlassbezogenen Einnahmeschemas 2 plus 1 plus 1 gibt es nur für Analverkehr. Von der anlassbezogenen Einnahme ist daher Frauen oder Transpersonen dringend abzuraten, wenn sie sich mit der PrEP vor einer HIV-Infektion bei vaginalem Verkehr schützen wollen. Außerdem ist es wichtig, sich in den ersten Tagen nach Beginn der Einnahme zusätzlich mit einem Kondom zu schützen, denn ab wie vielen Tagen der Einnahme die PrEP effektiv schützt, ist nicht bekannt. Übrigens ist nicht jedes Rezept über Emtricitabin und Tenofovir automatisch eine PrEP. Das Medikament kommt nämlich eigentlich aus der HIV-Therapie und kann auch dort eingesetzt werden. Beide Wirkstoffe sind Prodrugs aus der Klasse der Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Inhibitoren, die im Körper zu Nukleotid phosphoryliert werden. Unsere Zellen machen beide Wirkstoffe also zu DNA-Baustein-Imitatoren. Dadurch baut das Virus HIV die Moleküle der Wirkstoffe in sein Enzym Reverse Transkriptase ein, was es für seine Vervielfältigung braucht. Und diese Wirkstoffe blockieren das Enzym, wodurch sich das Virus nicht mehr vermehren kann. In der in Großbritannien durchgeführten PROUD-Studie mit 545 Männern sank das relative Risiko, an HIV zu erkranken, durch die PrEP um ganze 86%. Ein paar Nebenwirkungen gibt's. Zu Beginn der Einnahme berichten manche PatientInnen über Übelkeit oder Verdauungsbeschwerden, die in der Regel abklingen. In Studien ist die Wirkstoffkombination mit Nierenfunktionsstörungen und Veränderung der Knochendichte in Verbindung gebracht worden. Daher wird bei den PrEP-Checks alle 3 Monate auch die Nierenfunktion überprüft. Wechselwirkungen können dann ein Problem sein, wenn andere Wirkstoffe ebenfalls über die Niere ausgeschieden werden oder die Niere schädigen können. Die HIV-PrEP schützt nicht vor anderen Geschlechtskrankheiten. Ist eigentlich ganz logisch. Aber was man sagen muss, zu einer PrEP-Verordnung gehören auch die sogenannten PrEP-Checks. Alle 3 Monate müssen die PatientInnen zum Arzt und dort wird dann die Nierenfunktion sowie der HIV-Status überprüft und auf Hepatitis B und C, Gonorrhoe sowie Chlamydien getestet. Werden diese Checks regelmäßig wahrgenommen, dann kennt man seinen Gesundheitsstatus besser im Vergleich zu vielen Menschen, die die PrEP nicht nutzen, muss man auch mal sagen. Verordnet werden kann die PrEP nicht nur von Infektiologen, sondern auch von HausärztInnen, die eine Genehmigung von ihrer kassenärztlichen Vereinigung erhalten haben. Die bekommt man, wenn man bei einer HIV-Schwerpunktpraxis hospitiert und einen Test absolviert. Und es gibt auch Neuigkeiten zur PrEP, denn es sind noch andere Wirkstoffe in der Pipeline. Ende Juli 2025 empfahl die Europäische Arzneimittelagentur, ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Lenacapavir zur PrEP zuzulassen. Das Besondere daran, der muss nur 2-mal im Jahr gespritzt werden. Den bisherigen Studien zufolge ermöglichte es fast einen vollständigen Schutz vor einer HIV-Infektion. Es könnte vor allem in ärmeren Ländern, in denen HIV verbreiteter und der Zugang zur medizinischen Versorgung weiter entfernt ist, wertvoll beim Kampf gegen HIV werden. In Europa verhandelt jetzt der Hersteller Gilead mit den Regierungen über die Erstattungspreise und ich hoffe, dieser kleine Überblick über die PrEP, der war hilfreich für euch. Denn damit können wir jetzt zum letzten Thema für heute kommen. Ernährung bei Morbus Crohn. Was kann sich dadurch bessern? Was kann man empfehlen? Nun, es ist so, bei Kindern und Jugendlichen, die an chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn leiden, wird ein akuter Schub bei Morbus Crohn gemäß Leitlinie primär durch eine exklusive enterale Ernährungstherapie statt Steroidtherapie behandelt. Eine spezielle Ernährungsform, die sogenannte Tasty and Healthy Diät, und ich finde, das klingt schon mal gut, die ist genauso wirksam wie die exklusive enterale Ernährungstherapie, die EEN. Hierbei sind stark verarbeitete oder frittierte Lebensmittel und Tiefkühlprodukte, ebenso wie glutenhaltige Produkte, rotes Fleisch und Milchprodukte mit Ausnahme von Joghurt verboten. 1 Ei pro Tag sowie geringe Mengen an Zucker sind dagegen ebenso erlaubt wie glutenfreies Getreide, Gemüse, Obst, Nüsse, Fisch, Geflügel und beispielsweise Honig. In einer randomisierten kontrollierten Studie wurden insgesamt 83 PatientInnen im Alter zwischen 6 und 25 Jahren mit mild-moderatem Morbus Crohn für 8 Wochen im akuten Schub begleitet. Die PatientInnen waren durchschnittlich 14,5 Jahre alt und die Hälfte von ihnen erhielt EEN als übliche Standardtherapie, während 41 PatientInnen der Tasty and Healthy Diätgruppe zugeordnet waren. Wöchentliche Interviews und 24 Stunden Ernährungsprotokolle dienten dazu, die Therapieumsetzung der PatientInnen zu beurteilen. Und tatsächlich konnte eine klinische Remission bei 56% der PatientInnen mit der speziellen Diät bzw. bei 38% der PatientInnen der EEN-Gruppe erreicht werden. In beiden Gruppen sank Kalkprotektin signifikant, das als Marker für die Krankheitsaktivität herangezogen wird. Auch der CRP-Wert und die Blutsenkungsgeschwindigkeit als allgemeiner Entzündungsmarker unterscheiden sich zwischen den Gruppen nicht und sanken signifikant. Außerdem hatten die PatientInnen, die in der Gruppe der Tasty and Healthy Diät waren, im Darmmikrobiom eine höhere Diversität und gesündere Bakterienzusammensetzung. 88% der PatientInnen in der Tasty und Healthy Diät tolerierten die Therapie, während es nach Abschluss der 8 Wochen Studiendauer in der Gruppe der exklusiven enteralen Ernährung nur 52% waren. Somit brach rund jeder zweite mit EEN die Therapie vorzeitig ab. Als milde Nebenwirkung berichteten 2 Betroffene der EEN-Gruppe über Übelkeit und Schwindel, während eine Person der Diätgruppe unter milder Verstopfung litt. Und damit steht tatsächlich eine interessante Option zur Behandlung in Aussicht. Fast jedes dritte betroffene Kind mit Morbus Crohn erreicht nicht das erwartete Längenwachstum. denn bereits in niedriger Dosis hemmen Glukokortikoide das Wachstum nachweisbar. Bei den Therapiezielen geht es bei Kindern und Jugendlichen also nicht nur darum, die aktive Entzündung zum Stillstand zu bringen und anhaltende Entzündungsfreiheit zu ermöglichen, sondern auch darum, Beschwerden und Einschränkungen im täglichen Leben und eine Beeinträchtigung des Wachstums und der Pubertätsentwicklung bestmöglich zu vermeiden. Bei mittelschwerem oder schwerem Morbus Crohn empfiehlt die Leitlinie übrigens frühzeitig eine immunsuppressive Therapie oder Biologika. Neben der chronischen Steroidtherapie können auch Kinder und Jugendliche mit Azathioprin, Methotrexat und TNF-Alpha-Antikörpern therapiert werden. Mittlerweile ist auch gut belegt, dass diese Wirkstoffe einen steroidsparenden Effekt ermöglichen. Wird Infliximab eingesetzt, dann wird laut Empfehlung üblicherweise für die ersten 6 bis 12 Monate parallel ein Immunsuppressivum wie Methotrexat oder Thiopurin eingesetzt. Allerdings erhöhen Thiopurine das Malignomrisiko. So, ich glaube, heute hatten wir wirklich eine bunte Mischung hier im Podcast. Aber eigentlich war es so wie jeden Tag im HV. Die Tür geht auf und alles Mögliche kann passieren. Ich hoffe, ihr fühlt euch wieder ein bisschen besser informiert und genießt jetzt eure Woche. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß und Glück und Zufriedenheit und Gründe zum Lachen und sage für heute danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich für heute. Nächste Woche hören wir uns wieder. Ich mache das auch in meinem Urlaub. Für euch, ja? Und für mich auch, damit ich nichts vergesse. Bis dahin und gehabt euch wohl.